ARD Sounds.
Radioreisen. Es gibt noch viel zu entdecken. Ein Podcast von Bayern 2.
Diese Monolithe, das heißt aus einem Stein gemachte Stele, wurde am 8. April 1863 von einem Sandfahrer entdeckt. Der hat die Piräusstraße, die wir jetzt im Hintergrund auch hören, ausbessern müssen, weil die damals noch eine Erdstraße war und relativ viele Schlaglöcher hatte. Und seine Aufgabe war, hier Sand zu schaufeln. Der Mann hat diesen Sand abgebaut und hat die Spitze der Stele getroffen.
Und damit den Startschuss gegeben für die Ausgrabungen im Athener Stadtviertel Keramaikos, die bis heute andauern. Wir begleiten heute die Archäologin Jutta Stroschek durch das ehemalige Töpferviertel des antiken Athens und lernen, wie die ganz neuen Klimaveränderungen dieses antike Erbe gefährden. Sommer in Griechenland, das wird tatsächlich immer heißer. Aber es gibt ja zum Glück das Meer zum Abkühlen und man muss ja nicht zwangsläufig im Hochsommer reisen. Auf unserer griechischen Reise besuchen wir heute Bienen und Menschen auf Kreta, die sich dem Honig widmen. Und wir begleiten Leute, die auf Kos den Müll vom Strand sammeln und sich um streunende Katzen kümmern. Dann, wenn die Touristen wieder weg sind. Bärbel Wossack ist am Mikrofon und ich verspreche, es gibt viel zu entdecken. Wir starten gleich mit dem Griechenland von heute, mit der gemeinsamen Band von Manu Chao und einer griechischen Freundin, zeitweise vielleicht auch seiner griechischen Freundin, der Schauspielerin Clelia Renesi. Ti Pota heißt ihr Projekt. Hier ist der Song Anatoli, entstanden in Athen, wo der weltreisende Manu Chao eine Zeit lang sehr oft zu sehen war.
Por qué será? Por qué será?
Σαν φωτιά, ήλιος που καίει και σκορπά την ερημιά. Να δαμωθούμε με στα μάτια όπως παλιά. Στη σομορφιά, στη σομορφιά, στη γειτονιά. Μια παραλία για να πλώσω τη γιορτή. Μια ιστορία που να με δικαιολογεί. Στη ομορφιά, στη ομορφιά, στη γειτονιά.
Porque será que yo te he visto ahí en la mar? Porque será que yo te vi, que yo te vi? Porque será que yo te he visto ahí en la mar? Porque será.
Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω. Έχει καθίσει στην κορφή και δεν το φτάνω. Κι όλο θα φύγω, λέω, θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει γκρι η ιστορία της ζωής μας και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας. Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω.
Porque será que yo te he visto ahí en la mar? Porque será que yo te vi, que yo te vi? Porque será que yo te he visto ahí en la mar? Porque será.
Κοιμούν τη φίλη και το μαύρο με ταράζει. Μα θα μου πεις για άλλη μια πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια.
Wir beginnen unsere Reise im Herzen Griechenlands in der Millionenmetropole Athen. Das moderne Athen ist eine faszinierende Stadt, ein steinernes Meer wie hineingegossen zwischen drei Gebirgszüge, die die Stadt gemeinsam mit dem echten Meer einrahmen. Von der Akropolis hoch auf dem steilen Felsen kann man das besonders gut überblicken. Und sich in die Antike versetzen, wenn es gelingt, die vielen anderen Menschen auszublenden, die das auch tun wollen. Am Fuß der Akropolis gibt es ein Stadtviertel, das erstmal wenig spektakulär daherkommt. Keramaikos heißt es und man muss nicht altgriechisch studiert haben, um bei Keramik das Töpferviertel dahinter zu vermuten. Seit der Antike war dieses Viertel der Eingang zur Stadt. Für die Archäologie ist das eine wahre Schatzkammer. Seit mehr als 100 Jahren wird hier gegraben und geforscht, und zwar traditionell von Deutschen. Jutta Stroschek, die wir gleich kennenlernen, ist seit 30 Jahren die Leiterin der Ausgrabungen in Keramaikos. Mühsam ist die Arbeit immer, aber in den letzten Jahren machen übergroße Hitze und sintflutartige Regengüsse zusätzliche Sorgen. Alisa Marie Schröter hat sich angeschaut, was der Klimawandel für die Archäologie bedeutet.
Wir gehen auf dem Niveau des 4. Jahrhunderts vor Christus, und zwar des frühen 4. Jahrhunderts vor Christus.
Auch nach 12 Jahren als Ausgrabungsleiterin geht Jutta Stroschek noch immer begeistert durch den Keramaikos, das ehemalige Töpferviertel des antiken Athen. Denn dieser Ort spielte schon immer eine wichtige Rolle, weiß die Archäologin.
Die Keramaikos-Grabung ist charakterisiert dadurch, dass es hier den Zugang zur Stadt gibt. Den Hauptzugang für alle Reisenden, alle Händler, alle Leute, die von der Peloponnes oder von den Häfen nach Athen gekommen sind in der Antike. Und es ist auch die Besonderheit dieses Geländes. Jetzt verglichen zum Beispiel mit der Akropolis, ist hier eigentlich der Alltag zu Hause. Hier gibt es Verkehr, hier gibt es Handel, hier gibt es auch Prostitution. Hier ist eigentlich über die Jahrhunderte hinweg immer Leben gewesen.
Vor rund 2400 Jahren pulsierte hier das Athener Stadtleben. Bis heute liefert das Areal wichtige Hinweise darauf, wie die antiken Griechen lebten, sich in der Stadt bewegten, begraben wurden. Deshalb gehört der Keramaikos neben prominenten Orten wie der Akropolis und der Agora zu den bedeutendsten Ausgrabungsstätten Athens. Doch die Ausgrabungsleiterin Jutta Stroschek beobachtet seit einigen Jahren eine beunruhigende Entwicklung.
In den letzten Jahren sieht man, dass die Oberfläche der Steine, die sowieso schon angegriffen war, jetzt Risse bekommt. Das sind Stellen, die sich in der Zukunft durch Witterungseinflüsse und vor allem auch durch die großen Temperaturunterschiede zwischen Sommer 40 Grad und Winter manchmal auch um 0 Grad bis minus 5 Grad zum Beispiel, werden diese Steine nicht nur an der Oberfläche angegriffen, sondern dann auch weiter aufgesprengt.
Der Klimawandel nagt an den Fundamenten des Keramaikos und an den Steinen anderer Ausgrabungsstätten in ganz Griechenland. Er droht, die wertvollen Zeitzeugnisse zu zerstören. Wer die rissigen Steine sieht, stellt sich die Frage: Werden unsere Kinder und unsere Enkel noch sehen können, wie das hier alles mal aussah? Die Wiege der modernen Demokratie, der Ursprung vieler philosophischer Theorien, die Heimat der Olympischen Spiele?
Das sind Dinge, die man für die Zukunft erhalten will, weil es natürlich wichtig ist, nicht nur die textliche Tradition und das Wissen einer Zeit zu haben, sondern anschaulich auch zu wissen, was waren die Bedingungen für einen Sokrates, für einen Platon. Wie haben die in der Stadt gelebt?
Stroschek spaziert vorbei an den hohen Stelen, die entlang der Gräberstraße für verstorbene Botschafter und Konsuln errichtet wurden. Immer weiter in Richtung des Heiligen Tors, durch das schon die Philosophen Sokrates und Diogenes die Stadt betreten haben sollen. Der Keramaikos wurde vor gut 150 Jahren durch einen Zufall entdeckt, erzählt die Archäologin.
Diese Monolithe, das heißt aus einem Stein gemachte Stele, wurde am 8. April 1863 von einem Sandfahrer entdeckt. Der hat die Piräusstraße, die wir jetzt im Hintergrund auch hören, ausbessern müssen, weil die damals noch eine Erdstraße war und relativ viele Schlaglöcher hatte. Und seine Aufgabe war, hier Sand zu schaufeln. Der Mann hat diesen Sand abgebaut und hat die Spitze der Stele getroffen.
Heute betreut das Deutsche Archäologische Institut die Ausgrabungsstätte. So hat Jutta Stroschek ihren Traumarbeitsplatz gefunden.
Ich bin nach Athen gekommen vor über 30 Jahren. Und zwar, weil ich immer in Griechenland arbeiten wollte. Ich habe zu diesem Zweck Griechisch gelernt, schon als Schülerin.
Dass Stroschek als junges Mädchen ihr eher nischiges Interesse überhaupt verfolgen konnte, war nicht selbstverständlich.
Ich komme aus Donauwörth. Und da gab es eben ein humanistisches Gymnasium. Und das macht einen großen Unterschied. Also wenn es die Möglichkeit gibt, hätte es die nicht gegeben, hätte ich vielleicht nicht das Gymnasium deswegen gewechselt und eben auch kein Altgriechisch gelernt.
Von Donauwörth ins große Athen. Das damals Unbekannte ist heute zu Stroscheks Heimat geworden. Als Ausgrabungsleiterin ist sie hier für rund 36.500 Quadratmeter archäologischer Ausgrabungen verantwortlich. Ungefähr so viel wie 5 große Fußballfelder also. Die Ausgrabung erstreckt sich wie eine kleine Oase der Ruhe zwischen den wuseligen Straßen des Athener Stadtzentrums. Neben den alten Fundamenten stehen Zypressen und Granatapfelbäume, Wasser plätschert durch ein antikes Bachbett.
Hier, das Laufen. Man muss die immer von der Seite anfassen, weil die können ganz schön beißen.
Und sogar Schildkröten bewegen sich träge von Ruine zu Ruine.
Die griechische Landschildkröte bevölkert dieses Gelände als autochthone Wesen, die immer da waren. Das heißt, wir haben zig solche Schildkröten, die ganz groß sind, etwa so groß wie ein Männerschuh und manche größer.
Die Ausgrabung besteht auf den ersten Blick größtenteils aus Fundamenten und kommt so weniger beeindruckend daher als etwa die pompösen Säulen der Akropolis. Aber auf dem großen Gelände verstecken sich etliche faszinierende Details. Zum Beispiel die Überreste eines Mehrzweckbaus, in dem schon ein bedeutender Philosoph gelehrt haben soll.
Der Innenhof war der Hof, in dem die jungen Athener Sport betrieben haben, ihre Ausbildung erhalten haben und wo zum Beispiel Diogenes, wie wir es aus den Quellen wissen, seine Schüler unterrichtet hat.
Doch diese Vielfalt, die Jutta Stroschek seit mehr als einem Jahrzehnt betreut, droht unter der zunehmenden Hitze und den immer häufiger auftretenden Starkregenfällen in Griechenland langsam, aber sicher zu korrodieren.
Dieser Stein, der sich jetzt vollsaugt an der Oberfläche, verliert im Sommer wieder Wasser. Und zwar so stark, dass dann die Luftporen, die wassergefüllt waren, dann auf einmal wieder nur Luft enthalten. Und da bilden sich Höhlungen. Und durch diese Höhlungen, so erkläre ich mir das Bild, das ich hier überall im Gelände sehe, entstehen Risse. Und diese Risse führen letztendlich zum Problem in der Statik.
Das Kontroverse? Gerade die Archäologen, also die, die den Wert dieser fast 2500 Jahre alten Relikte besonders gut erkennen und verstehen, tragen zum Zerfall dieser Strukturen bei. Und zwar mit jeder Sandschicht, die sie abtragen.
Ganz bestimmt kann man nennen, dass die Archäologen durch das Freilegen von Fundamenten, deren Material aus weichem Kalkstein besteht, im Grunde ein Risiko schaffen, weil dieser weiche Kalkstein nicht dafür gedacht ist, an der Oberfläche verwendet zu werden. Das heißt, sie sind nicht witterungsbeständig. Das wusste man auch in der Antike.
Deshalb hätten bereits die antiken Griechen weichere Materialien im Sand verbaut und harte Steine dort eingesetzt, wo sie Wind, Regen und Sonne ausgesetzt sind.
Man sieht hier, dass beispielsweise am Torturm des Heiligen Tores unterschiedliche Materialien verwendet worden sind, die aber witterungsbeständig sind. Und danach sehen Sie anschließend diese freigelegten Fundamente. Und die haben seit der Ausgrabung einen großen Verlust zu verzeichnen.
Steine mit akkuraten Kanten und glatter Oberfläche oben und bröckelnder Stein mit tiefen Furchen, je weiter der Blick Richtung Boden wandert. Dieses Bild zieht sich durch die gesamte Ausgrabungsstätte. Um also das zu schützen, was Jutta Stroschek und ihre Kollegen mit so viel Mühe entdeckt haben, müssen sie ihre eigene Arbeit eigentlich wieder rückgängig machen.
Es zeichnet sich ab, dass man die unbedingt wieder zuschütten muss, sogar um die erhaltenen Reste überhaupt zu konservieren.
Den Verlust dieser wertvollen Güter zu verhindern, ist Maria Merzanichs Aufgabe.
Unsere Aufgabe ist die Konservierung verschiedenster Materialien und Denkmäler, also das große Ganze.
Als Leiterin der Direktion für den Erhalt von antiken und modernen Denkmälern, angesiedelt im griechischen Kulturministerium, muss Maria Merzani alle Denkmäler Griechenlands im Blick haben. Eine ziemlich große Aufgabe, die in den letzten Jahren immer herausfordernder wurde.
Wir müssen die regionalen Stellen unterstützen. Die sind für ihre Denkmäler verantwortlich. Aber in den letzten 5 Jahren gab es viele, sehr viele Anfragen an uns, ihnen dabei zu helfen.
Dabei seien vor allem all jene Relikte ein Problem, die besonders stark der Umwelt ausgesetzt sind.
Zum Beispiel ist das antike Olympia eine Ausgrabungsstätte, die wir die ganze Zeit beobachten. Dort ist das Risiko sowohl für Waldbrände als auch für Überschwemmungen sehr hoch.
Der Austragungsort der berühmten Wettkämpfe liegt rund 300 Kilometer westlich von Athen. In der unmittelbaren Nähe eines Flusses und inmitten von viel Grün. Bereits mehrfach drohten Waldbrände, das UNESCO-Weltkulturerbe zu zerstören. Um solche kulturell wertvollen Orte auch für zukünftige Generationen zugänglich zu machen, müssen die Behörden Wege finden, die Überbleibsel zu schützen.
Wir bauen zum Beispiel Überdachungen für bestimmte Teile von Denkmälern, aber generell versuchen wir das zu vermeiden, weil es stark die Wahrnehmung einer Ausgrabungsstätte und ihre Umwelt beeinträchtigt. Wir können auch andere Maßnahmen ergreifen. Zum Beispiel können wir bestimmte Bäume pflanzen oder für den Fall eines Brandes größere Wassertanks bauen.
In case of a fire. Auch im Keramaikos verursachten Starkregen schon kleinere Erdrutsche, erzählt Jutta Stroschek. Und obwohl das Töpferviertel mitten in der Athener Innenstadt liegt, stehen auch hier überall Feuerlöscher, falls es im trockenen griechischen Sommer zum Brand kommt. Jutta Stroschek glaubt aber nicht daran, über 36.000 Quadratmeter Ausgrabungen unter eine Glaskuppel zu stellen.
Der Charme dieses Geländes ist die Natur, die unter anderem einen wichtigen Attraktionspunkt für die Touristen darstellt.
Wie also die antiken Überbleibsel vor Wetter und Klima schützen? Man könnte sensible Fundamente wieder zuschütten und die alten Strukturen lediglich an der Oberfläche andeuten. Außerdem stabilisieren Archäologen schon jetzt fragile Bauten mit Mörtel- und Stützkonstruktionen. Und besonders wertvolle Stücke landen oftmals in Museen. Aber all das ist wahnsinnig aufwendig und vor allem sehr teuer.
Das muss eigentlich kontinuierlich stattfinden und es ist ein Betrag, der dafür notwendig ist finanziell, der bei Weitem die Möglichkeiten einer einzelnen Grabung überschreitet. Das heißt, wir müssen sehr vorsichtig umgehen damit, was wir ausgraben und was wir präsentieren.
Es ist also ein Balanceakt. Einerseits die antiken Relikte schützen und andererseits dafür sorgen, dass die Öffentlichkeit sie weiterhin sehen, erleben und verstehen kann. Für Maria Merzani von der griechischen Direktion für den Erhalt von antiken und modernen Denkmälern ist das die zentrale Aufgabe.
That's our aim. We want to make more sites more accessible.
Das ist unser Ziel. Wir wollen mehr Denkmäler zugänglich machen.
Moderne Techniken wie etwa Virtual Reality könnten dabei in Zukunft helfen. Aber ersetzen können sie die alten Relikte nicht. Um die zu erhalten, müssten Gesellschaft und Politik den Klimawandel ernster nehmen, findet Merzani.
I hope that people will look on climate change more seriously.
Ich hoffe, dass die Menschen den Klimawandel künftig ernster nehmen. Gerade ist dem nicht so. Die Regierungen sehen ebenfalls das Problem nicht genügend. Ich hoffe, dass sie reagieren und Maßnahmen ergreifen.
Der Klimawandel wird konkret, nicht nur für antike Steine, sondern auch für die ganz derzeitigen Menschen in Athen. Für eine Reise in diese großartige Stadt würde ich dringend Frühling, Herbst oder Winter empfehlen. Um Griechenland geht's jetzt auch bei dieser kleinen Postkarte und dem Podcast-Tipp, den wir von unseren Kollegen vom Bayerischen Feuilleton bekommen haben.
Servus und Jassas, ich bin der Thomas Grasberger. Viel zu lang ist es schon wieder her, dass ich das letzte Mal als Urlauber in Griechenland war. Zeit wird's also, dass ich wieder mal einen Zug besteig oder eine Fähre. Aber im Bayerischen Feuilleton geht's diesmal nicht um eine Ferienreise, sondern um das, was uns als Bayern sonst noch mit Hellas verbindet. Eine weiß-blaue Geschichte, die zurückreicht bis zu Otto von Wittelsbach, der einst König von Griechenland war. Und natürlich gibt's noch viel mehr als dieses royale Abenteuer im Bayerischen Feuilleton auf Bayern 2.
Oder, wenn Sie wollen, jederzeit in ARD Sounds als Podcast. Wir bleiben noch kurz in Athen mit Areti Ketime. Dort ist sie aufgewachsen und hat mit 5 Jahren angefangen, die Santur zu spielen, ein trapezförmiges Hackbrett. Mit 15 war sie Profimusikerin und das ist sie bis heute. Zur Santur kam der Gesang, aber der Stil, der bleibt bei traditioneller griechischer Volksmusik. Hier ist Areti Ketime zusammen mit Dimitris Tservoudakis. Voreis Kaimos heißt das Lied. Kaimos bedeutet Schmerz oder Sehnsucht. Und so klingt das Lied auch schön melancholisch.
Γιατί όταν σ' άκουσα να κλαις, άναψαν μέσα μου φωτιές, αφού το δάκρυ σε γερνάει.
Βορείος καημός, γέροντας γιατρός, όλα δείχνουν γιατρεμένα απ' το πείσμα κι απ' το ψέμα. Καθαρός και νερός, καθαρός και νερός. Στο φεγγάρι εδώ γελάει και απ' το κλάμα με φυλάει. Γιατί όταν σ' άκουσα να κλαις, ανάψαν μέσα μου φωτιές, αφού το δάκρυ σε γερνάει. Κοιτάζουμε μπρος, δεν γίνεται αλλιώς. Το δάκρυ πια δεν μας πάει.
Sie hören die Radioreisen hier auf Bayern 2 oder, wenn Sie wollen, jederzeit in ARD Sounds als Podcast. Von der Metropole Athen geht unsere griechische Reise jetzt raus aufs Meer, über die Kykladen weiter Richtung Süden nach Kreta. Was die historische Bedeutung angeht, steht Kreta mit der ersten Hochkultur der Minoer Athen nicht wirklich nach. Zumal nach den Minoern die Mykener gekommen sind, dann Römer, dann Byzantiner. Ein Emirat war Kreta auch mal, dann venezianisch, osmanisch und schließlich griechisch. Was sich aber durchzieht auf Kreta seit 4000 Jahren, das ist die Kultur der Honigbiene. Honig aus Kreta hat einen legendären Ruf unter Liebhabern. Besonders der Thymian- und der Orangenblütenhonig sind berühmt. Wie das funktioniert, Honig in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen zu bekommen, was für eine lange Kultur dahinter steckt und wie aufwendig die Imkerei bis heute ist, das hat Thomas Sambol auf Kreta rausgefunden.
Wenn Bienen Wert auf eine tolle Aussicht legen würden, dann wären sie wohl genau hier gelandet. Auf diesem breiten Felsvorsprung, von dem der Blick auf das tiefblaue Mittelmeer einfach umwerfend ist. Ganz in der Nähe stehen rund 30 kastenförmige bunte Bienenkörbe im Halbkreis. Einige honiggelb, andere blau wie das Meer, graubraun wie der staubige, karge Boden oder rot wie die heiße Sonne des Südens kurz bevor sie untergeht. Rundherum wächst wilde Macchia, ein dorniges Gestrüpp aus Kräutern, Ginster, Wacholder und süß duftenden Myrtesträuchern. Im Hintergrund ragt das Ida-Gebirge mit dem fast 2500 Meter hohen Psiloritis in die Höhe, dem höchsten Berg der Insel. Und unterhalb der kleinen Anhöhe klatschen die Wellen gegen die Felsen, dass es nur so schäumt. Ein betörender Duft liegt in der Luft. Er mischt sich mit dem angenehm kühlen Seewind. Auf diesem herrlichen Fleckchen auf der Insel der Götter, wie Kreta auch genannt wird, gibt es eindeutig mehr Bienen als Menschen. Ein Ort zum Schwärmen eben. Und für Apithano.
Apithano ist aus zwei Wörtern zusammengesetzt. Dem lateinischen Namen für Bienen, Apis, und dem griechischen Wort für wunderbar, fantastisch. Es geht also um tolle Bienen.
Amazing bees,
sagt Katharina Lyroni, die in diesem Fall weniger von der Aussicht als von ihren Bienen schwärmt. Die Bienenstöcke gehören zu einer Bienenzucht mit Museum, die eigentlich im rund 20 Kilometer entfernten Melidoni zu Hause ist, einem Dorf am Fuß des mächtigen Psiloritis. Die Bienenzucht hat auf Kreta eine lange Tradition, die Katharina mit ihrem Mann Dinos und seinem Freund Christos fortsetzt. Hier in Melidoni, fernab von den trubeligen Touristenorten an der Küste, betreiben sie ihre eigene kleine Imkerei.
Dinos und Christos, two childhood friends.
Dinos und Christos sind seit ihrer Kindheit befreundet. Das Imkern war für sie zuerst nur ein Hobby. Aber dann haben sie sich in die Bienen verliebt. Und heute haben wir die Imkerei, produzieren Honig und haben das kleine Museum, um den Leuten etwas über Bienen zu erzählen und die Honigproduktion zu erklären.
Am Anfang hatten sie nur 5 Körbe, erzählt Katharina, während sie mich durch die Imkerei führt, die von außen fast wie eine Taverne wirkt. Unter großen Sonnenschirmen und Olivenbäumen können sich Besucher nach der Besichtigung im Garten noch einen griechischen Joghurt mit dem hauseigenen Honig gönnen. Oder auch einen Rakomelo, den typischen kretischen Honigschnaps. Aus den ursprünglich 5 Körben sind inzwischen 250 geworden, die über die ganze Insel verteilt sind. Und aus dem Hobby ist für das junge Paar und ihren Kompagnon, die alle in den 30ern sind, ein mehr oder weniger einträglicher Beruf geworden.
It's not enough for survive.
Es reicht nicht zum Leben. Es ist ein teurer Job. Man muss viel investieren. Aber wir drücken die Daumen und hoffen, dass es sich jedes Jahr ein bisschen mehr lohnt.
Maybe year by year we fix a better business.
Mit ihrer Energie und ihrer Leidenschaft für Bienen sollte das für die drei aber schon klappen. Eifrig schwirrt Katharina durch das Museum, beantwortet auf den kostenlosen Besichtigungstouren geduldig alle Fragen der Besucherinnen und Besucher und erzählt immer wieder die Geschichte der Bienen auf Kreta. Manchmal auch mehrmals am Tag.
We have big areas with herbs. Cretan herbs. We have thyme, oregano, malotira. Malotira is Cretan.
Wir haben große Gebiete mit Kräutern, kretischen Kräutern. Wir haben Thymian, Oregano, Rosmarin, Malotira. Malotira ist ein kretisches Kraut. Hier können Bienen eine lange Zeit Pollen sammeln, von März bis Ende November. Sie finden genug Pollen und Nektar da draußen. Und wir haben nur sehr kurze Winter. Schnee gibt's eigentlich nur in den Bergen. Für Bienen könnte das kaum besser sein. Deshalb gibt es auch schon ungefähr 4000 Jahre Bienenhaltung auf Kreta.
Wer das nicht glauben mag, dem zeigt Katharina im Museum die Nachbildung eines Schmuckstücks aus der Zeit der Minoa, dem sagenumwobenen Seefahrervolk um den mythischen König Minos, das einst auf Kreta zu Hause war. Die Brosche wurde bei Ausgrabungen in Malia, einem kleinen Dorf in der Nähe der Inselhauptstadt Heraklion, gefunden und wird auf 2000 vor Christus datiert.
It is gold. Represent two bees, they holding with their legs a small pieces of honeycomb.
Das ist Gold. Man sieht zwei Bienen, die mit ihren Beinen ein kleines Stück Wachs festhalten. Und aus dem Mund kommt ein Tropfen Honig. Das ist ein Symbol, weil Bienen ihre Nahrung von Mund zu Mund austauschen, um Honig zu produzieren. Das ist richtig alter Schmuck, der aber viele Informationen enthält. Über die Bienen und über die Menschen. Sie wussten damals schon, dass Bienen sehr, sehr wichtig sind.
Ich bin beeindruckt und freue mich, an diesem Ort gelandet zu sein, der mir das Leben der Menschen auf dieser schönen Insel näher bringt. Eins verstehe ich aber noch nicht. Warum stehen hier im Museum bloß diese riesigen Blumentöpfe mit Deckel herum? Katharina erklärt geduldig, dass sie ein weiteres Beispiel minoischer Hochkultur seien. Denn diese vermeintlichen Blumentöpfe sind antike Bienenkörbe, die aus Ton geformt und bis ins 20. Jahrhundert verwendet wurden. Eine uralte, inseltypische Bauform also, die die Kreter Fraski nennen.
We have small entrance down, only for the bees down there, and up from the door we have a small hole like window. They need fresh air inside.
Wir haben nur einen kleinen Eingang für die Bienen und über der Tür gibt's noch ein kleines Loch wie ein Fenster. Dort strömt frische Luft rein. Drinnen sind Holzrahmen angebracht, um den Bienen das Wabenbauen zu erleichtern und die Waben leichter herauszuholen. An den Seiten sind Griffe. Frasqui ist der erste Bienenstock, den man hochheben und wegtragen kann, um verschiedene Arten von Blüten und Kräutern zu sammeln. Imker sind Nomaden. Wir nutzen die ganze Insel für unsere Bienen.
Und so kommen auch die Bienen aus Melidhoni viel herum. Mal geht's zu den Blumen ins Gebirge, mal zu den Kiefern in den Wald, mal zu den wilden Kräutern an die Küste. So eine Fahrt mit dem Pickup kann schon mal 4 Stunden dauern, erzählt Katharina.
Aber das macht Bienen nichts aus, weil wir sie nur nachts transportieren. Dann schlafen die Bienen. Die Körbe werden fest mit Klebeband verschlossen, aufgeladen und ab geht die Reise.
Katharina, Dinos und Christos sind also Tag und Nacht für ihre Bienen im Einsatz. Auf diese Weise produzieren sie inzwischen rund 3 Tonnen Honig pro Jahr. Und den kann man bei ihnen natürlich auch gerne mal kosten. Besucherin Lorraine aus Belgien hat ihr Probierstäbchen in einen besonders hellen Honig eingetunkt und ist gleich auf den Geschmack gekommen.
Unglaublich, wie man wirklich die Thymianblüten spürt. Man hat das Gefühl, dass man den Honig in den Mund nimmt und den Thymian schmeckt. Das ist wirklich gut. Die Aromen sind unglaublich. Die Düfte von Kreta sind viel besser als die von Belgien. Das ist, als wenn man in einem Garten spazieren gehen würde.
Thymian-Honig ist der beliebteste Honig auf Kreta, erklärt mir Katharina. Gut für das Immunsystem, heißt es, und angeblich auch hilfreich gegen Nackenschmerzen. Ich werde es bei Gelegenheit ausprobieren. Lorraine nimmt nun eine Kostprobe von einer Honigmischung aus Thymian, Kräutern und Koniferen, einer Nadelbaumart. Dieser Mix ist deutlich dunkler und dickflüssiger und soll sogar Bauchweh lindern. So was Ähnliches hatte Lorraine auch schon gehört.
In Belgien machen wir heiße Milch mit Honig, wenn wir krank sind. Und dieser ist top dafür. Das ist der Honig für den Winter.
Und dann nimmt Lorraine auch noch einen Löffel Honig vom Johannisbrotbaum. Aber dessen sehr süßen, kräftigen Geschmack mag sie nicht so. Katharina nimmt's gelassen. Die Vielfalt der Düfte und Geschmäcker sei eben typisch für Kreta, sagt sie. Und zitiert ein altes Sprichwort. Wenn Bienen auf den Psiloretis fliegen, den höchsten Berg der Insel, dann würden sie denken, dass es so ein Eiland nicht nochmal auf der Welt gäbe. Katharinas Lieblingsspruch stammt allerdings von Einstein.
Wenn die Bienen aussterben, dann wird 4 Jahre später alles Leben auf diesem Planeten aussterben.
Deshalb lohnt sich für Katharina, Dinos und Christos die harte Arbeit als Imker auf Kreta. Inzwischen bekommen die 3 sogar ein bisschen Fördergeld aus Brüssel. Viel wichtiger ist Katharina aber etwas anderes.
The bee farmers work, but the other people, they don't help.
Imker machen ihren Job, aber vielen Leuten sind Bienen egal. Auch deshalb gibt es diesen Ort hier, um zu erklären und zu lehren. Damit die Menschen Bienen mehr zu schätzen wissen und sie besser schützen. Vielleicht können sie ein paar Kräuter in ihrem Garten pflanzen. Damit können sie den Bienen helfen. Vielleicht sprühen sie dann auch nicht mehr so viel Chemikalien auf ihre Pflanzen.
Mit ihren Bienen will Katharina die Welt ein kleines bisschen besser machen. Auf jeden Fall aber halten junge Leute wie sie damit eine ganz alte Tradition der Imkerei auf Kreta lebendig. Davon profitieren auch die Touristen und natürlich die Bienen, die viel auf der Insel der Götter herumkommen und, wenn es ihnen denn wichtig wäre, immer wieder neue fantastische Ausblicke genießen können.
Auf Griechisch heißt Honig übrigens Meli und die Biene dazu Melissa. Die Geschichte der Biene auf Kreta ist lang. Historisch werden wir jetzt auch mit der Musik. Großes Geschichtsbewusstsein zeigt seit vielen Jahren die Band Imam Baldi. Der Erfolg der Band beruht darauf, alte Rembetiko-Hits auszugraben und sie in ein neues Kleid zu stecken. In diesem Fall ein Hit aus der Nachkriegszeit von Stella Haskiel. Die jüdische Sängerin überlebte die Nazis unter falschem Namen in einem Athener Nachtclub. Akroja Jes Dilina heißt das Lied, wieder auferweckt von Imam Baldi.
Die Arena von Verona. Warst du schon mal hier?
Als Sechsjähriger. So groß habe ich das nicht mehr in Erinnerung.
Non abbiamo nulla sopra la testa. Tutte le scenografie devono essere waterproof.
Giuseppe Verdi.
La Traviata.
Martina Rossomanno. Sopranistin und Violetta.
The first time on that stage, I don't know how it is to just breathe in, like, the wind, for example.
Forza di questa musica arriva dall'animo dei personaggi.
The plot is about a woman who is told she has no place in society.
Sono più di 1000 persone che ogni sera sono qua dietro le coulisse a lavorare.
Guck mal, jetzt macht direkt der Himmel mit. Zeus schmeißt Blitze.
So the first question is always, everybody okay?
Il meteo è il nostro grande nemico.
Wie so eine Oper, ne? Mit allen Höhen und Tiefen.
Wird die Premiere stattfinden können?
Vorfreude ist ja die allerschönste Freude.
Bayern 2, die Radioreisen. Nach Griechenland geht's heute. Unsere letzte Station ist Kos, im Osten der Ägäis. Man kann von dort direkt rüberschauen in die Türkei. Kos ist eine der beliebtesten Urlaubsinseln Griechenlands. Entspannen am Meer, ein paar Ausflüge, Kos Stadt ist wirklich sehr hübsch, frischen Fisch essen und dabei ein bisschen was für die Katzen abzweigen, die um die Tische streifen. Für viele ist das ja Teil des griechischen Urlaubs, Freundschaft schließen mit Katzen, die sich auch gerne Teilzeitbesitzerinnen aussuchen. Die Freude ist gegenseitig und viele süße Katzenfotos reisen mit nach Hause. Dramatisch wird es dann im Winter. Die Touristen sind weg und die Katzen schlicht am Verhungern. Das ist nur eines der Probleme, die Urlauber neben ihrem Geld und ihrer Zuneigung mitbringen. Was den Müll angeht, da nehmen sich Touris und Einheimische vermutlich nicht viel. Massen an Plastikflaschen, Deckeln, Bechern, Strohhalmen, Tüten bläst der Wind durch die Gegend. Am Ende landet alles im Meer. Auf Kos gibt es Menschen, die dem nicht mehr tatenlos zusehen wollen. Kos We Care heißt eine Organisation, die was ändern will. Leonie Timm hat sie besucht, außerhalb der Hochsaison.
Das Mittelmeer vor Kos ist heute ungewöhnlich wild. Der Wind peitscht die Wellen mit weißen Kronen auf den Sand. Es ist der Lambi-Strand im Nordosten der griechischen Insel. Keine 7 Kilometer entfernt
die Türkei.
Anja und Kiki erwarten mich. Die beiden Frauen sind eingepackt in Jacken, auch nicht normal für diese Jahreszeit, jetzt im Frühsommer. Aber der starke Wind macht es nötig. Beide kommen aus Deutschland, arbeiten im Tourismus und sind vor Jahren auf Kos hängen geblieben, wie sie sagen.
Wir treffen uns heute hier zur Strandreinigung, zum Clean-up. Was wir regelmäßig machen, im Winter sehr häufig, im Sommer nur einmal pro Monat, weil jeder am Arbeiten ist. Und jetzt warten wir noch auf unsere Teilnehmer und dann geht's los.
Die Teilnehmer sind Freiwillige, die heute den Strand von Müll befreien wollen. Die Müllberge sind eine von vielen Herausforderungen für Kos. Über 30 Millionen Touristen reisen jährlich nach Griechenland, darunter mehr als 3 Millionen Deutsche. Viele griechische Regionen leben vom Tourismus. Landesweit macht er 20% der Wirtschaftsleistung aus. Auch Kos ist ein beliebtes Reiseziel.
Kos ist eine wunderschöne Insel, wir haben wunderschöne Strände. Aber die Griechen und auch natürlich die Touristen werfen gerne nochmal irgendwie Plastik aus dem Auto, Wasserflaschen. Und mich stört's.
So sehr, dass sie zusammen mit ihrer langjährigen Freundin Kirsten eine Initiative gegründet hat. Kos We Care. Über Social Media rufen sie dazu auf, Müll zu sammeln. Eine Stunde am Abend, in der Freizeit, so viele Glasflaschen, Plastikbeutel, Autoreifen und Co. in Säcke zu stecken wie möglich.
Ist das windig?
Ja, ist es. Circa 80 bis 90 Stundenkilometer an Wind.
Auch Kirsten lebt seit Jahren auf der Insel. Weil ihr Name für viele Griechen kaum auszusprechen ist, nennt sie sich Kiki. Die gebürtige Essenerin arbeitet schon immer im Tourismus. Animation, Reiseführerin, Reiseleitung.
Mir macht das, was ich bis dato getan habe und auch jetzt noch mache, immer sehr viel Spaß. Und da sehe ich natürlich auch viel auf der Insel, was zu schützen bedarf.
Während Kiki mit mir spricht, gehen wir den Strand entlang. Ausgestattet mit Handschuhen und 120 Liter fassenden schwarzen Müllsäcken. Der Wind zerzaust unser Haar. Wir schauen uns nicht an, sondern suchen den Sand ab, nach allem, was da nicht hingehört. Der Müll ist ein Problem, aber nicht das einzige für die Natur. Das finden zumindest lokale Tierschützer. Auf der Insel leben tausende wilde Katzen. Und an diesem speziellen Ort im Pinienwald Plaka auch wilde Pfaue. Die beiden Briten Michaela und Kelvin kümmern sich seit über 20 Jahren um die Vögel. Einst ausgesetzt, haben sich die Pfaue immer weiter vermehrt. An Menschen sind sie gewöhnt und betteln gerne um Essen oder sitzen auf den Baumkronen und schreien von dort hinunter. Mit ihnen leben auch herrenlose Katzen in dem Wald. Er galt lange als gute Möglichkeit, unbeliebte Haustiere auszusetzen. Michaela und Kelvin füttern die Tiere einmal am Tag und prüfen, ob welche krank sind. Finanziert durch Spenden.
We have saved thousands of cats. We've lost cats.
Tausende Katzen haben sie gerettet, aber auch viele verloren, erzählt Michaela.
If only the police would do more policing or whoever it is that's in charge should be going around checking everything. Nothing's being done. Nothing at all.
Von der Polizei und denjenigen, die verantwortlich sind, wünscht sie sich mehr Engagement für den Tierschutz. Ohne Kontrolle vermehren sich die wildlebenden Katzen ununterbrochen. Teilweise sind sie in einem furchtbaren Zustand, haben Katzenschnupfen oder Schlimmeres.
Part of your soul gets lost when you see the suffering.
Jedes Mal, wenn sie das Leid der Tiere sieht, löst sich ein Teil ihrer Seele auf, sagt Michaela. Während wir uns unterhalten, verschlingen etwa 30 Katzen das Futter, das Michaela ihnen mitgebracht hat. Auch die Pfaue versuchen, sich Leckerbissen zu mopsen.
They're so well fed in the summer. It's the winter. Mm-hmm. That's the problem.
Because there are no tourists, right?
Because there is no tourists and we have to feed them. Yeah. Mm-hmm. And we feed the birds as well.
Yeah, but they are not allowed to eat the food from the cats, right?
We try to avoid it, but
Sie versuchen es zu vermeiden, dass die Vögel das Futter der Katzen fressen. Klappt allerdings nicht immer.
Hey, Kevin.
Hello.
I'm fine. How about you?
Good. Nice to meet you.
Und dann taucht Michaelas Mann Kelvin auf. Aus dem Schatten der Pinien balanciert er über umgefallene Bäume einen kleinen Hügel herauf zu uns an die Futterstelle. Kelvin erzählt uns gleich mal von einem Mann, der ihnen immer das Katzenfutter klaut.
He gets here 9 o'clock in the morning. He puts cheap, scabby rubbish biscuits on the wall.
Kelvin sagt, jeden Morgen um 9 Uhr fährt der Unbekannte mit seinem Wagen zum Futterplatz. Tut so, als wäre er Teil des Hilfsvereins, stellt eine Dose auf und sammelt Spenden von Touristen. Wenn Michaela und Kelvin um 10 zum Füttern kommen, sind die versteckten Dosen weg. Und die Touristen, die da sind, spenden kein zweites Mal. Auf das Geld ist das ältere Paar aber angewiesen. Nur damit können sie Essen und Tierärzte bezahlen, um zumindest ein paar der Tiere sterilisieren lassen zu können, mit der Erlaubnis der Kommune.
The municipality allowed our vet to sterilize 170 cats and 90 dogs. But if you think there's 30,000 cats on this island, we cannot sterilize every single cat on this island. It's just impossible.
170 Katzen und 90 wildlebende Hunde konnten sie bisher sterilisieren. Insgesamt leben allerdings um die 30.000 Katzen auf der Insel. Unmöglich, dem nachzukommen. Trotzdem versuchen die beiden jeden Tag, das Leben dieser Tiere ein bisschen besser zu machen. Was aus ihrer Sicht helfen könnte, Bewusstsein schaffen für Tierschutz, vor allem bei den Menschen vor Ort. Es am besten bereits in der Schule unterrichten.
They rely on tourism. In European people don't want to see animals suffering.
Zurück am windigen Lambi-Strand im Nordosten der Insel. Anja und ich schlendern vor uns hin und suchen im Sand nach Abfällen.
Guck mal, ich sehe hier auch gerade einen Strohhalm.
Ja.
Der kommt in die Tüte.
Genau. Dankeschön.
Inzwischen haben wir einen recht langen Strandabschnitt durchforstet. 14 Helferinnen und Helfer in einer Reihe mit einem Abstand von wenigen Metern. Manche tummeln sich vorne an der Brandung und ziehen Plastiktüten aus dem nassen Sand. Andere untersuchen im hinteren, schon bewachsenen Teil des Strandes nach Müll. Dahinter eine kleine Straße, an der ein 5-Sterne-Hotel liegt.
Ja, und wie fühlt sich das an, wenn man den Plastikmüll gerade, was weiß ich, 10 Tüten gesammelt hat und am nächsten Tag liegen die wieder da?
Sehr frustrierend, aber es wird wirklich besser. Die Gemeinde unterstützt auch, die holen regelmäßig den Müll ab, kommen auch manchmal und helfen ein bisschen mit. Von daher ist es ein nettes Miteinander und solange man ein bisschen eine Besserung sieht, ist ja schon ein kleiner Schritt in die richtige Richtung.
In den 80er Jahren sind die ersten Hotels auf Kos gebaut worden. Damals hat sich die Insel für den Tourismus geöffnet, von dem sie inzwischen zum Großteil lebt. Eine Sache, meint Anja, ist dabei aber schiefgelaufen. Man hat überwiegend All-Inclusive-Hotels mit vielen Betten hochgezogen und entsprechend viel Müll.
Was auf Kos definitiv fehlt oder in Griechenland generell ist ein Pfandsystem. Und natürlich das Bewusstsein, dass es eben nicht in Ordnung ist, zu Hause alles sauber zu haben und im Auto die Plastikbecher oder die Wasserflasche aus dem Fenster zu werfen.
Auch Martina ist heute zum Aufräumen gekommen. Die Müllsammelaktionen findet sie gut. Sie möchte ihren Kindern Naturschutz vorleben. Martina ist mit einem Hotelier verheiratet. 5 Hotels gehören ihrer Familie. Sie selbst ist Lokalpolitikerin. Anja und Kiki unterstützt sie gerne bei der Initiative Kos We Care. Insgesamt ist es eine bunt gemischte Gruppe. Niederländisch, Griechisch, Deutsch und Russisch. Alle helfen heute mit. George und Marina. Die beiden Ende 20-Jährigen kommen aus Russland, sind nach Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine ausgewandert. Auf Kos haben sie ein Business gegründet.
We are only limited by our creativity.
Aus gesammelten Plastikabfällen kreieren sie Neues. Schmuck, Tabletts, Untersetzer, Tische.
I always dreamed of having
recycling business. Für Marina ein Lebenstraum.
It always seems kind of hard to open a business like that because it's a production. It's like factory.
Anfangs hatten sie Respekt davor, die Firma zu gründen. Denn schließlich brauchen sie unter anderem Geld und Equipment für die Produktion. Doch auf COS haben sie irgendwie alles gefunden. Anfangs half Georges Vater. Dann sind sie von Mülleimer zu Mülleimer gegangen, um buntes Plastik zu sammeln.
We try to reuse as much as possible.
Manche fanden das komisch, erinnert sich George.
Some people find it funny, but we go around the trash bins and we collect these boxes because people just throw them out. But to us, it's valuable material. And the locals, they have already learned that they can give us plastics.
Ob Hoteliers, Wirte oder wer auch immer, die Menschen vor Ort kennen die zwei inzwischen und geben ihnen ihren Plastikmüll. Den waschen Marina und George mehrmals in der Waschmaschine, um Abfallreste herauszuspülen, schreddern und schmelzen es ein. Am Ende stanzen sie neue Formen daraus. Vertrieben wird das Ganze über einen Online-Shop. Warum das alles? Weil Kos eine der griechischen Inseln mit dem meisten Abfall ist.
So we decided to take the matter into our own hands and recycle some of the things ourselves.
Ganz sicher ist sich George nicht, aber er vermutet, dass das Recycling-System der Insel nicht das Beste ist. Also haben sie entschieden, es selbst in die Hand zu nehmen und Neues aus dem Müll zu kreieren. Ab und zu helfen sie außerdem Anja und Kiki beim Strandsäubern.
Aber wenn du jetzt hier, Anja, die Leute alle siehst, die euch helfen, wie fühlt sich das an?
Das ist toll. Und jede Arbeit im Sommer sehr hart. Die Griechen haben meistens eine 7-Tage-Woche. Und von daher ist es umso schöner, wenn die dann nach Feierabend sich noch ein Stündchen Zeit nehmen, um uns zu unterstützen. Das ist wirklich klasse. Also das weiß ich auch sehr zu schätzen.
Für heute ist die Gruppe fertig mit Müllsammeln. Eine Stunde reicht. Wenn es länger dauern würde, kämen vielleicht weniger Freiwillige. Das heutige Ergebnis: 24 Säcke Müll.
Die Liebe zur Insel mit für und wider. Es ist nicht alles schön, es ist auch nicht alles schlecht. Und das gesunde Mittelmaß wieder zu finden, weil, wie gesagt, Momente wie diese, aus Wasser zu schauen und zu sagen, ein Traum, hinzusetzen, vielleicht ein kaltes Getränk zu sagen, so, und jetzt räumen wir Müll ein und danach haben wir alles für den Tag richtig gemacht. Das ist das, warum ich morgens aufstehe. Oder nicht nur ich, sondern auch wir.
Ich kann übrigens berichten aus persönlicher Erfahrung, wer einmal anfängt, beim Spaziergang am Strand ein bisschen Müll einzusammeln, kann in eine Art Suchtspirale geraten. Es fällt dann extrem schwer, an irgendeinem Plastikteil im Sand noch vorbeizugehen. Manchmal ist mir meine Sucht ein bisschen peinlich, jetzt kommt da die geschäftliche Deutsche daher, ist das nicht ein bisschen übergriffig und es bringt doch eh nichts. Aber dann denke ich mir, ist mir doch egal. Jedes Stück Plastik weniger in der Natur ist ein gutes Stück Plastik. Und es findet sich ja leider oder zum Glück immer eine Tüte oder ein Plastikbecher am Strand, wo man den kleinen fieseligen Müll reinstecken kann. So viel Gschaftelhuberei muss ertragen werden. Wir kommen jetzt wieder zurück vom griechischen Urlaub. Ein bisschen habe ich das Dilemma im Kopf. Richte ich mit meiner Reiserei mehr Schaden an als Hilfreiches? Und wie immer gibt es keine einfache Antwort. Jedenfalls ist das toll, was da auf Kos gemacht wird. Strand aufräumen und Katzen retten. Außerdem will ich dringend kretischen Thymian-Honig probieren und Athen ist und bleibt eine magische Stadt. Viel Inspiration also nicht nur für Griechenlandreisen. Wenn Sie noch mehr davon suchen, im Radioreisen-Podcast gibt es jede Menge Input und das auch noch garantiert ohne Umweltfolgen beim Zuhören. Am Mikrofon war Bärbel Wossack.